Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Fanny Buschert, schönen guten Abend. Morgen jährt sich der Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel zum ersten Mal. Aber nicht nur der Terroranschlag erreicht damit die Einjahresmarke. Seit einem Jahr sind nun israelische Geiseln in Hamas-Gefangenschaft und ebenfalls seit einem Jahr hält das massive Vorgehen des israelischen Militärs im Küstenstreifen an, ebenso wie die humanitäre Katastrophe vor Ort. Welche Forderungen kurz vor dem Jahrestag bei Demonstrationen in Berlin und in der Bundespolitik gefallen sind, gleich ein Thema in der Sendung. Außerdem blicken wir nach Tunesien. Dort hat heute die Präsidentschaftswahl stattgefunden und allem Anschein nach wurde der umstrittene amtierende Präsident erneut gewählt. Die Geschehnisse des 7. Oktober sorgen auch ein Jahr später in der deutschen Gesellschaft für anhaltende Diskussionen. Neben den Entwicklungen im Nahen Osten geht es dabei auch um die Auswirkungen des Konflikts auf die Gesellschaft hierzulande. Viele kritisieren in Deutschland zunehmenden Antisemitismus, ebenso wie zunehmenden antimuslimischen Rassismus. Und auch die Positionierungen der Bundesregierung werden immer wieder aus verschiedenen Perspektiven kritisiert. Kurz vor dem Jahrestag haben heute in Berlin hunderte Menschen an Demonstrationen teilgenommen. Claudia van Laak hat mit ihnen gesprochen.
Free Gaza from Hamas, befreit Gaza von der Hamas, skandieren die etwa 500 Demonstrantinnen und Demonstranten, die vom Brandenburger Tor in Richtung Alexanderplatz unterwegs sind. Sie schwenken weiß-blaue Israel-Fahnen, tragen selbstgemalte Transparente, die zur Unterstützung Israels aufrufen und ein Ende des Antisemitismus fordern.
Let's go to everyone in the world thinking that we are the problem. Let's say free Gaza from Hamas.
Die Demonstration läuft bis zum Bebelplatz, der vorübergehend in Platz der Hamas-Geiseln umbenannt worden ist. Hier stehen weiße Plastikstühle mit Fotos der Entführten. Auf den Sitzflächen liegen weiße Rosen. Bislang seien die Gespräche gut verlaufen, erzählt die Deutsch-Israelin Ilana Aimel. Anders sei es im Frühjahr gewesen.
Da war es so, dass dann schon es Einzelheiten gab, so wie das rote Dreieck, das überall aufgesprüht worden ist. Also das Zeichen der Hamas zur Erschießung und auch Personen gekommen sind und einzelne der Personen, die hier gewesen sind, angespuckt haben, beschimpft haben und so weiter. Das gab es auch.
Fühlt sie sich von der Berliner Polizei genügend geschützt?
Sagen wir mal so, ich bin viel an der Universität und an der Universität ist irgendwas schiefgelaufen. Es eskaliert immer mehr. Und es wird immer aggressiver.
Teils aggressiv ist die Stimmung in Kreuzberg am Kottbusser Tor. Hier startet am Nachmittag eine pro-palästinensische Demonstration. Mit insgesamt 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist sie um ein Vielfaches größer als die pro-israelische. Die meist jungen Demonstrationsteilnehmer tragen schwarz-weiße Palästinensertücher als Zeichen ihrer Solidarität. Auf selbstgemalten Transparenten steht, das ist kein Krieg, das ist ein Völkermord. Oder Schluss mit der deutschen Unterstützung von Besatzungsterror.
Ich bin zum Beispiel hier, weil ich Schluss will, dass hier dieses irre Abschlachten der Bevölkerung in Gaza aufhört.
Mein Name ist Layan und ich bin 10 Jahre alt. Ich komme aus Palästina. Mir geht es soweit nicht so gut, weil meine Oma gerade in Libanon ist. Und in Libanon ist es ja auch jetzt gerade nicht so gut.
Sie sind gekommen, weil sie sich Sorgen um ihre Angehörigen machen. Aber es gibt auch Demonstranten, die sich klar zur Terrororganisation Hamas bekennen.
Good luck. It's a hell of a fight down there.
Ich wünsche der Hamas viel Glück, sagt zum Beispiel dieser Deutsch-Amerikaner. Die Polizei lässt den Protestzug nicht, wie zuvor vereinbart, in die Neuköllner Sonnenallee ziehen. Vermutlich, weil sie befürchtet, dass die Lage in dieser arabisch geprägten Straße eskalieren könnte. Ganz Berlin hasst die Polizei, skandieren daraufhin einzelne Demonstranten, die sowohl Steine als auch Flaschen und Pyrotechnik gegen Beamte werfen. Die Polizei beendet die Demonstration vorzeitig und berichtet von zahlreichen Festnahmen.
Claudia van Laak über Demonstrationen in Berlin ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Ja, und wenn es um Themen geht, die viel in Bundestag und Kanzleramt, aber auch in der deutschen Bevölkerung diskutiert werden, dann entscheidet sich Bundeskanzler Olaf Scholz regelmäßig für einen digitalen Weg der Kommunikation. In dem Videoformat namens Kanzler Kompakt wendet sich der SPD-Politiker in 3 bis 4 Minuten lang Videos an die Bürgerinnen und Bürger, so auch heute. Seine und weitere bundespolitische Äußerungen zum ersten Jahrestag des 7. Oktober fasst Jörg Münchenberg zusammen.
Kurz vor dem ersten Jahrestag des brutalen Angriffs der Hamas auf Israel hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, erneut für einen Waffenstillstand ausgesprochen. Die Terrororganisation habe für so viel Leid gesorgt, sagte Scholz in seiner wöchentlichen Videoansprache Kanzler Kompakt. Aber zugleich auch eine Katastrophe für die Palästinenser ausgelöst mit unzähligen Verletzten und Toten.
Die Bundesregierung setzt sich deshalb weiterhin beharrlich für einen Waffenstillstand ein, der jetzt endlich zustande kommen muss, damit die Zivilbevölkerung im Gazastreifen besser geschützt wird und natürlich auch besser versorgt werden kann. Und damit endlich die israelischen Geiseln freikommen.
Zugleich warb der Kanzler erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung zur Befriedung des Konflikts, die aber angesichts der eskalierenden Gewalt zumindest derzeit kaum ernsthaft diskutiert wird. Die Bundesregierung, so Scholz, werde sich dennoch darum bemühen, den Ausbruch eines Flächenbrandes in enger Abstimmung mit den Partnerländern zu verhindern. Allerdings räumte auch der Kanzler offen ein, dass die Gefahr für einen Großkonflikt inzwischen merklich gewachsen sei.
An diesem ersten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel scheinen Frieden oder gar Aussöhnung in Nahost so fern wie nie. Aber das eine wissen wir. Für eine nachhaltige Befriedung des Konfliktes ist ein glaubwürdiger Weg hin zu einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung unabdingbar.
Zugleich versicherte der Kanzler den in Deutschland lebenden Juden und Jüdinnen die volle Solidarität des Staates, um dann auch die zahlreichen Demonstrationen hierzulande anzusprechen. Der Konflikt beschäftige natürlich die Menschen hierzulande, zumal viele Angehörige in den Kriegsgebieten hätten, so der Kanzler. Antisemitismus und blinden Israelhass werde aber die Bundesregierung niemals hinnehmen. Auch Außenminister Annalena Baerbock von den Grünen hatte in einem Namensbeitrag für die Bild am Sonntag die wachsende Zahl der antisemitischen Straftaten in Deutschland scharf kritisiert. Das beschäme sie, schrieb Baerbock. Gleichzeitig werde man aber mit der ganzen Härte des Gesetzes dagegen vorgehen. Der Zentralrat der Juden warnte wiederum vor einem sich verfestigenden Judenhass in Deutschland. Die Jubelszenen auf deutschen Straßen seien ein neuer Tiefpunkt der Menschlichkeit, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks kritisierte wiederum der israelische Historiker Moshe Zimmermann das harte Vorgehen der israelischen Regierung.
Auch wenn die israelische Regierung immer wieder beteuert, für uns gab es 2 parallele Ziele in diesem Krieg, eben die Antwort auf den Angriff und die Rettung der Geiseln, war es klar, das eine geht auf Kosten des anderen oder der anderen Alternative. Und man entschied sich hier für die Alternative Kampf, zurückschlagen, Hamas zu zerschlagen und zu besiegen.
Zugleich betonte Zimmermann, die Sicherheit Israels werde erst dann garantiert, wenn das Land in Frieden mit seiner Umgebung leben könne. Ob dazu aber die aktuellen militärischen Aktionen gegen die Hamas, Hisbollah und den Iran beitragen würden, das sei eine offene Frage.
Jörg Münchenberg mit einem Bericht über mahnende Worte aus der Bundespolitik kurz vor dem ersten Jahrestag des 7. Oktobers. Seit einem Jahr halten die Kämpfe zwischen der terroristischen Hamas und dem israelischen Militär im Gazastreifen an. Und auch im Süden Israels an der Grenze zum Libanon gab es im gleichen Zeitraum regelmäßig gegenseitige Angriffe. Hier zwischen israelischen Streitkräften und der libanesischen Hisbollah-Miliz. Seit wenigen Tagen intensiviert die israelische Luftwaffe jetzt ihre Angriffe auf den Libanon. Beobachter der UN sprechen von Hunderttausenden Libanesinnen und Libanesen auf der Flucht und einer humanitären Katastrophe. Sabina Mattei berichtet.
Der Libanon verschiebt den Beginn seines neuen Schuljahrs auf Anfang November. Wegen der anhaltenden Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel teilte der Bildungsminister des Landes jetzt mit, sein Ministerium wolle nicht die Verantwortung angesichts der Gefahren für Schüler und Lehrer übernehmen. Zudem sind die Schulgebäude mit Vertriebenen belegt. Die israelische Luftwaffe fliegt weiterhin heftige Luftangriffe auf die südlichen Vorstädte von Beirut, die von der Hisbollah kontrolliert werden. Auch die Angriffe auf Ziele in der BK-Ebene im Osten des Libanon gehen weiter, zuletzt offenbar auch in unmittelbarer Nähe archäologischer Stätten. Im Süden des Landes forderte die israelische Armee die Einwohner von fast 30 Ortschaften zur Evakuierung auf. Demnach greift sie überall gezielt Waffenlager und Kommandozentralen der Hisbollah an. Die pro-iranische Miliz wiederum, die den Krieg mit Israel vor einem Jahr provoziert hatte, feuerte erneut Raketen auf das Nachbarland ab. Aus dem Südlibanon, wo Israel seit Anfang Oktober Bodentruppen einsetzt, wurden weitere Kämpfe gemeldet. Rund 1.700 Menschen sind innerhalb eines Jahres durch diesen Krieg gewaltsam ums Leben gekommen. Fast 10.000 wurden verletzt, Hunderttausende Zivilisten sind inzwischen auf der Flucht im Libanon, teilte die UNO jetzt mit. Die libanesische Regierung spricht gar von mehr als 1 Million Vertriebenen. Es sei eine humanitäre Katastrophe, sagt Rula Amin vom Flüchtlingshilfswerk UNHCR.
It's a humanitarian catastrophe. Nothing less. On the streets of Beirut, you can see in the center.
Amin verweist auf die Menschen, die allein in den Straßen von Beirut mit Kind und Kegel kampieren, in Lieferwagen, PKWs oder unter freiem Himmel. Es sind Menschen wie dieser Mann, der mit seiner Familie vor den israelischen Luftangriffen auf den Süden Schutz an der Strandpromenade in Nordbeirut sucht. Jede Nacht habe es Luftschläge auf sein Viertel gegeben. Schlaf sei unmöglich gewesen, berichtete er der Nachrichtenagentur Reuters in seinem improvisierten Zelt. Manche, die an der Beiruter Corniche Zuflucht suchen, wagen sich tagsüber zurück in ihre Wohnungen, denn dann wird weniger bombardiert. Doch weite Teile von Südbeirut sind mittlerweile zerstört. Die staatlichen Unterkünfte reichen längst nicht mehr aus, um die Vertriebenen aufzufangen. Nur wenigen Menschen gelingt es noch, den Libanon per Flugzeug zu verlassen. Einzig die libanesische Middle East Airline fliegt noch ab Beirut. Alle anderen Fluggesellschaften haben ihre Verbindungen eingestellt. Der Flughafen grenzt an das Kampfgebiet. Eine wichtige Zubringerstraße wurde jetzt bei einem israelischen Luftangriff zerstört. Immerhin treffen dort weiterhin internationale Hilfslieferungen ein. Der marode libanesische Staat kann die Versorgung der Vertriebenen nicht garantieren. Der amtierende Regierungschef Mikati begrüßte deshalb die Absicht des französischen Präsidenten Macron, angesichts der Kämpfe im Libanon noch in diesem Monat eine internationale Konferenz zur Unterstützung des Landes auszurichten.
Sabina Mattei mit einem Bericht über die anhaltenden israelischen Angriffe im Libanon, die die humanitäre Lage in dem Land weiter verschlechtern. Schwieriger Partner, Hoffnungsträger, Alleinherrscher. Das ist nur eine Auswahl der Begriffe, mit denen Kai Said aktuell in diversen Schlagzeilen beschrieben wird. Er ist der amtierende Präsident von Tunesien und möchte bei den heute abgehaltenen Wahlen gerne wiedergewählt werden. Und schon im Vorfeld der Wahl schienen sich sowohl Beobachterinnen und Beobachter als auch der amtierende Präsident selbst sicher, dass er die Wahl erneut gewinnen wird. Und das in erster Linie wegen mangelnder Konkurrenz. Eine Opposition gibt es in dem nordafrikanischen Land so gut wie nicht. Ein Konkurrent Saids wurde kurz vor der Wahl inhaftiert. Über den Wahltag in Tunesien berichtet Dunja Sadaki.
Pünktlich um 8 Uhr öffnet das Wahllokal im Zentrum Tunis. Viele sind gekommen und stehen Schlange. Ich muss heute für meine Mutter einen Mann aussuchen. Meine Mutter ist Tunesien und der Präsident mein Vater. Und der muss Patriot sein, Tunesien lieben, nicht seinen Posten. Früher gab es für 30 Dinar 100 Euro. Jetzt brauche ich 300 Dinar, um 100 Euro zu bekommen. Unser geliebtes Tunesien ist am Ende. Wenn wir gespalten sind und uns gegenseitig bekämpfen, dann kommt Tunesien nicht auf die Beine. Aber wenn wir Hand in Hand arbeiten, dann schaffen wir das. Sagt dieser Wähler Anfang 50 mit Tränen in den Augen. Den Wahlen vorausgegangen waren Demonstrationen und Verhaftungen von Kritikern des Präsidenten. Kurz vor der Abstimmung wurde das Wahlgesetz geändert und das für Wahlbeschwerden zuständige Verwaltungsgericht entmachtet. Schon im Vorfeld hatte die Wahlbehörde zahlreiche Kandidaturen abgelehnt. Einer der drei zugelassenen Präsidentschaftskandidaten sitzt im Gefängnis, verurteilt zu mehr als 10 Jahren Haft wegen Unregelmäßigkeiten bei Unterstützerunterschriften. 2 Tage vor der Wahl demonstrierten in den Straßen der Hauptstadt mehrere hundert gegen die Politik des Präsidenten. Ihre Kritik? Die Wahlen seien nicht mehr demokratisch. Einen kollektiven Aufruf zum Boykott, wie bei den vergangenen Abstimmungen, gab es aber nicht. Im Gegenteil. Dieses Mal sagen viele, man müsse trotzdem wählen gehen. Auch um ein Zeichen zu setzen. Szenenwechsel am Wahltag in einem Vorort von Tunis, Le Kram. Ein einkommensschwaches Viertel. Hier sind die Probleme und der Frust groß. Trotzdem ist das Wahllokal gut besucht. Diese junge Mutter in langem schwarzen traditionellem Kleid und Pferdeschwanz ruft ihre kleinen Kinder hinter sich her. Vor allem um deren Zukunft mache sie sich Sorgen. Ich bin wählen gegangen, damit sich das Land etwas verbessert. Zumindest für die junge Generation. Die Jugendlichen sind doch alle verloren. Es gibt Drogen. Hier im Viertel kann man ja nicht mehr auf die Straße gehen. Die Männer machen mir wirklich Angst. Und das Leben ist viel teurer geworden. Wenn ihr euch hier mal umschaut, werdet ihr viele Leute finden, die sich nicht mal mehr ein Abendessen leisten können. Eine andere Frau, ca. 50 Jahre, möchte auch reden. Auch sie macht sich Sorgen um das Viertel und die jungen Leute. Wir brauchen nichts Besonderes, wir sind einfache Leute. Nur dass das Leben billiger wird und unsere Kinder Jobs finden. Sie waren die Besten, bis die Drogen kamen. Sie machen das Viertel kaputt, klauen, die Jugendlichen bleiben auf der Strecke. Das liegt aber nicht an denen, sondern am Staat, weil der nichts macht. Zur Wahl stehen 3 Kandidaten, darunter Amtsinhaber Präsident Kais Saied. Außerdem Soher Marzawi, Generalsekretär einer Partei, die Saids Machtergreifung im Jahr 2021 noch unterstützt hatte. Und der Geschäftsmann Ayeshi Zemel, der aber im Gefängnis sitzt. Es wird erwartet, dass Kais Saied, der 2019 noch demokratisch gewählt worden war, im Amt bleibt. Obwohl er seit seiner Machtergreifung 2021 immer autoritärer regiert, die Verfassung ändern ließ, die Gewaltenteilung geschwächt und dem Präsidentenamt mehr Macht verschafft hat, sagen viele Anhänger, er brauche einfach mehr Zeit, damit seine Politik das Land spürbar voranbringen kann. Seine harte Politik gegen Migranten kommt vor allem bei denen gut an, die unter den hohen Lebenshaltungskosten durch die Inflation und Arbeitslosigkeit betroffen sind. Spätestens am Mittwoch muss das vorläufige offizielle Ergebnis verkündet werden.
Dunja Sadaki über die heutige Präsidentschaftswahl in Tunesien, bei der laut ersten Nachwahlbefragungen der amtierende Präsident Said klar in Führung liegt. Der 3. Oktober ist in Deutschland nicht nur ein Feiertag, an dem die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland gefeiert wird. In Bayern markiert dieser Feiertag traditionell auch den ungefähren Zeitraum, an dem das Oktoberfest zu Ende geht. Und da der 3. Oktober dieses Jahr auf einen Donnerstag gefallen ist, ging das Volksfest heute für viele Feiernde mit einem langen Wochenende zu Ende. Die Bilanz aus der bayerischen Landeshauptstadt fasst Birgit Grundner zusammen.
Die persönliche Bilanz dieses jungen Oktoberfestbesuchers war schon am Mittag beeindruckend. Welche Fahrgeschäfte er schon ausprobiert hat?
Eigentlich alles. Also Achterbahn, Breakdancer, Autoscooter, dieses rote Ding, was sich so krass dreht. Ja, eigentlich fast alles.
Am letzten Tag hat auch das Wetter noch einmal richtig mitgespielt. Viel blauer Himmel und Sonne, bestes Herbstwetter, wie gemacht für die Abschlussbilanz von Wiesnchef Clemens Baumgärtner, der auch ohne neue Rekordzahlen sehr zufrieden wirkte.
Ich bin kein Rekordjäger. Ich sage immer, das Wichtigste ist, dass wir zufriedene Gäste haben, dass wir eine friedliche, eine Qualitätswiesn haben. Wir haben ja auch nur 16 und nicht 18 Tage wie letztes Jahr gehabt. 6,7 Millionen Besucher werden die Wiesn besucht haben. Und ich glaube, dass knappe 7 Millionen Maß Bier, die konsumiert worden sind, auch eine deutliche Sprache sprechen.
Der Anteil an alkoholfreiem Bier lag erneut bei 4-5%. Auch beim Essen waren die Gäste äußerst konsumfreudig. 9% mehr Speisen wurden verkauft. Und das kam am häufigsten auf den Tisch, sagt Wirtesprecher Peter Inselkammer.
Die Händel sind natürlich immer noch der Klassiker. Das wird am meisten gegessen. Danach kommen auch Käsespatzen zum Beispiel, ja, Schweinshaxen, Schweinsbraten. Das sind so die Klassiker, die laufen. Und Händel ist nach wie vor die Nummer 1.
Die Marktkaufleute und Schausteller sind ebenfalls sehr zufrieden. An den Souvenirständen waren diesmal kleine Filzherzen mit Aufschriften, die Renner, und sogenannte Gaudi-Knöpfe. Wenn man Händler Günther Malescher hört, müssen ziemlich viele mit Ansteckern unterwegs sein, die für Nicht-Bayern eher rätselhaft sind.
So irritiere die oder eine meine Backe noch oder Halt Häuptling und liebe dich und ein Bier zu mir. Und es eskaliert eh. Ein ganz beliebter Spruch.
Die Schausteller hatten zwischendrin am meisten unter Regen und kühlen Temperaturen zu leiden. Aber das Fazit von Sprecherin Yvonne Heckel ist versöhnlich.
Unter der Woche war wirklich die Kinderwagenrallye vor den Karussells. Ganz viele junge Leute natürlich, die wild drauf sind, aufs Karussell fahren. Und dann muss man wirklich sagen, danke, danke, danke.
Auch am letzten Tag herrschte noch einmal dichtes Gedränge im Vergnügungspark.
Ja, heute erstmal einen Rundgang machen. Da werden wir noch ein bisschen Karussell fahren, vielleicht noch ein Riesenrad und später noch Schweinsbraten essen und ein Bier trinken.
Meine Oma hat im Schottenhamel bedient, damals. Da haben wir es als Kinder öfters besucht und das war schon immer ein Highlight für uns auf der Wiesn. Jetzt bin ich selber mit meinen Kindern da und die sind ganz begeistert.
Das infolge des Anschlags von Solingen verschärfte Sicherheitskonzept hat nach Angaben der Festleitung exzellent funktioniert. Die Besucher seien friedlich gewesen, die Zahl der Straftaten sei gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Trotzdem hatte die Polizei mehr Einsätze. Fast 1800 Mal war sie gefragt. Doch Sprecher Andreas Franken sieht das positiv.
Wir haben ganz viele Mitteilungen über die Polizeinotruf für verdächtige Wahrnehmung, für hilflose Personen. Also nahezu über die Hälfte unserer Einsätze wurden nur so generiert. Das heißt, der Bürger hat unseren Appell gehört und wahrgenommen, hier sehr niederschwellig die Polizei zu verständigen. Somit sind wir tatsächlich im Verlauf der Wiesn sehr zufrieden.
In der Sanitätsstation wurden mehr als 5300 Patienten behandelt. Auch hier ein Rückgang. Am vorletzten Abend gab es aber einen Todesfall. Ein 50-jähriger Italiener brach in einem Zelt zusammen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb er im Krankenhaus.
Birgit Grundner über den Abschluss des Oktoberfests heute in der bayerischen Landeshauptstadt München. Und zum Ende der Sendung blicken wir noch in die Tageszeitungen von morgen. Die Presseschau, zusammengestellt von Cengiz Ünal und präsentiert von Volker Barnik.
Kommentiert wird der Terrorangriff der Hamas auf Israel, der sich morgen zum ersten Mal jährt. Die Leipziger Volkszeitung stellt fest, dass nach dem 7. Oktober auch Israel die Situation eskaliert habe. Ab welcher demokratische Staat der Welt hätte es hingenommen, so blutrünstig angegriffen und unter Dauerbeschuss genommen zu werden? Es sind die islamistischen Extremisten, allen voran im Iran, die die Region in Geiselhaft nehmen und am Ende die Zehntausenden Toten in Gaza und im Libanon zu verantworten haben. Ein demokratisches Israel, das nicht angegriffen wird, wäre keine Bedrohung für irgendwen, außer für die, die Demokratie per se als Bedrohung sehen. Die Rheinzeitung aus Koblenz analysiert: In der gesamten Region hat sich in einem Jahr vieles verändert. Der Iran hat Israel schon zum zweiten Mal direkt mit Raketen angegriffen. Der getötete Hisbollah-Chef Nasrallah hinterlässt ein gefährliches Machtvakuum im Libanon. In arabischen Ländern verfestigt sich angesichts der Opferzahlen in Gaza der Glaube, dass arabisches Leben weniger wert sei. Dieses Gefühl nutzen islamistische Extremisten aus für ihre Propaganda, die auch nach Deutschland reicht. Es versteht sich, dass ein Rechtsstaat auch den schlimmsten Angriff nur mit rechtsstaatlichen Mitteln beantworten darf, konstatiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zugleich sollte es sich ebenfalls von selbst verstehen, dass wohlfeile Ratschläge aus der Ferne schon deshalb fehl am Platze sind, weil für eine effektive Verteidigung zunächst die Sicht des Angriffsopfers maßgeblich ist. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus unterstreicht: Die Deutschen müssen gerade lernen, wie es sich anfühlt, wenn ein Verbündeter nicht macht, was man sich so vorstellt. Sie müssen erkennen, dass der Freund andere Entscheidungen fällt. Sie nehmen wahr, dass es einen Unterschied macht, wenn jeden Tag Raketen auf ein Land abgeschossen, Anschläge verübt werden und fordern doch Waffenstillstände und Verhandlungen. Der Wunsch nach Frieden eint Deutsche und Israelis, doch auf dem Weg dahin könnten beide Länder aneinander verzweifeln. Die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg moniert: In unserem Land breitet sich wieder Antisemitismus aus, getragen nicht nur von Rechtsextremen, sondern auch von Linksintellektuellen und einer bigotten Kulturszene unter dem Deckmantel legitimer Israel-Kritik. Die Lebenslüge der alten Bundesrepublik, der Antisemitismus sei besiegt, ist entlarvt und hat eine widerwärtige Doppelmoral zur Folge. Denn Juden müssen Angst haben, mit einer Kippa durch die Innenstädte zu gehen, während israelfeindliche Demonstranten nicht belangt werden. Es ist an der Zeit, sich diese Lügen einzugestehen und gegen Antisemitismus vorzugehen. Kompromisslos, konsequent und schnell.
Und mit der Presseschau endet die Sendung Das war der Tag für heute. Hier geht es weiter mit dem Sportgespräch. Das beschäftigt sich heute mit der Folgeerkrankung Long-Covid und wie Sport hier helfen kann. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Nacht und einen guten Start in den neuen Tag.